Apropos Amerika. Fear and Loathing in Las Vegas von Hunter S. Thompson in einer grandiosen Hörbuchversion.
Na, ist das ein trübes, doofes Wetter?
Ja!
An solchen Tagen, da verspürt man schon mal die Lust, einen kleinen Aufheller zu sich zu nehmen, nicht?
Ja.
Aber was soll man deshalb trotzdem auf keinen Fall nehmen?
Drogen!
Genau, Kinder!
Heroin, Kokain, LSD, Haschisch, Crack, Designer-Drogen!
Ja, richtig, Kinder, das soll man alles nicht anrühren. Und was soll man lieber machen als Drogen nehmen?
Sport!
Genau, Kinder. Und was braucht man so alles zum Sport?
Krumbacher, Bitburger, Warsteiner, Hasseröder, Becks, Hellinger, Binding, Köpi, Dortmunder, Schäfer, Löwenbräu, Diebels, Feldkins.
Genau, Prost, Kinder.
Prost, Kasper.
König des Rauchs und ich brauch's jede Stunde, jede Sekunde, diesen Fash. Immer ordentlich Weed und Hash auf Cash gegen Cash krieg ich nämlich alles. Bei meinem Einzelhandel ist Kaufmann, der ständig am Ball ist. An verschiedensten Orten, die allerlesensten Sorten zu horten. Im Wortsport kenn ich niemand mit einer besseren Quelle. Ich würd von dort rennen, wende mal die grüne Welle veräppt. Ich kann dir jeden Akkord nennen, hab doch kein besseres Rezept als bieten. Ich muss jetzt fort, denn ich hab mich nicht verspätet. Ich begehe den Mord, wenn die Ladung Raritäten, die aus dem vorderen Orient gerade eingetroffen ist. Zu einer fremden Pfeife brennt, zu offen ist. Zu sowas zurückhält, weil er auf dem König ein großes Stück hält. Viel Geld vor mir, wie bei ihm in Rauch. Auf ist ja klar, dass man Gewürze nicht gebraucht. Kaum ehe ich mich versehe, wird meine Asche zu Asche. Und ich hab weder Kohle noch Ganja auf Tasche.
Live on the top until the last drop.
Auf Smoking, OCB oder Rizla. Man nennt mich König des Rauchs, denn ihr wisst ja. Ich klebe die Bettchen und roll Zigarettchen. So duftig und würzig, man riecht zum ganzen Städtchen. Auf Smoking, OCB oder Rizla. Man nennt mich König des Rauchs, denn ihr wisst ja. Ich klebe die Bettchen und roll Zigarettchen. So duftig und würzig, man riecht zum ganzen Städtchen.
Hunter S. Thompson, erst in der letzten Sendung von meiner Kollegin Irmgard Lumpini mit seinem dem Gonzo-Journalismus begründenden Werk Hell's Angels kurz empfohlen, ist weltweit im Mainstream mit der Verfilmung seines wohl berühmtesten Werkes Fear and Loathing in Las Vegas angekommen. Das war 1998 und man sah, Johnny Depp sei Dank, dass der Film gut war. Im Jahr 2001 jedoch begab sich Erstaunliches. 3 Jahre nach dem Erscheinen des Kultfilmes wagte es der Verlag Kein und Aber, aus dem Buch ein Hörbuch zu machen, auf Deutsch und zudem mit solchen Larven wie Martin Semmelrogge und Smudo. Was für Drogen waren da wohl im Spiel, fragt man sich und sagt nach 15 Sekunden Hörens, nur die Besten. Aber Vorsicht, die Nachwirkungen des Hörgenusses sind leicht mitleidige Blicke Unwissender, wenn man bei der nächsten Party vehement solche Larven wie Semmelrogge und Smudo vor der allgemeinen Verachtung in Schutz nimmt. Ihr seid gewarnt.
Wir waren irgendwo bei Barstow am Rande der Wüste, als die Drogen zu wirken begannen. Ich weiß noch, dass ich sowas sagte wie: Mir hebt sich die Schädeldecke, vielleicht solltest du fahren. Und plötzlich war ein schreckliches Getöse um uns rum und der Himmel war voller Viecher, die aussahen wie riesige Fledermäuse und sie alle stürzten auf uns herab. Kreischend wie ein Kamikaze-Angriff auf den Wagen, der mit 100 Meilen Geschwindigkeit und heruntergelassenem Verdeck nach Las Vegas fuhr. Und eine Stimme schrie: Jesus, was sind das für gottverdammte Biester? Dann war es wieder still. Mein Anwalt hatte sich das Hemd ausgezogen und goss sich Bier auf die Brust, um den Bräunungsprozess zu fördern. »Weswegen schreist du so rum zum Teufel?« murrte er mit geschlossenen Augen in die Sonne starrend. Er trug eine von diesen spanischen Sonnenbrillen, die um die Schläfen reichen. Schon gut, sagte ich. Du bist dran mit Fahren. Ich stieg in die Bremsen und manövrierte den großen roten Hai an den Rand der Landstraße. Kein Zweck, die Fledermäuse zu erwähnen, dachte ich. Das arme Schwein wird sie bald genug selbst sehen. Es war fast Mittag und über 100 Meilen lagen noch vor uns. Harte Meilen. Sehr bald würden wir beide völlig weggetreten sein. Aber es gab kein Zurück. Keine Zeit, sich auszuruhen. Wir mussten fahren bis zum Ende. Die Presseanmeldung für das sagenhafte Mint 400 war schon angelaufen und wir mussten vor 4 Uhr da sein, um in unsere schalldichte Suite einzuchecken. Ein schniekes Sportmagazin in New York hatte für uns reserviert und außerdem für dieses riesige rote Chevy Cabrio geblecht, das wir uns am Sunset Strip gemietet hatten. Und ich war schließlich Profi-Journalist. Also hatte ich die Verpflichtung, mit der Story rüberzukommen, was auch geschehen mochte. Die Redakteure von der Sportzeitschrift hatten mir außerdem $300 in bar gegeben. Und das meiste davon hatte ich schon für äußerst gefährliche Drogen ausgegeben. Der Kofferraum des Wagens sah aus wie ein mobiles Labor des Rauschgiftdezernats. Wir hatten 2 Beutel Gras, 75 Kügelchen Mescalin, 5 Löschblattbögen, extra starkes Acid, einen Salzstreuer halbvoll mit Kokain und ein ganzes Spektrum vielfarbiger Upper, Downer, Heuler, Lacher. Außerdem eine Flasche Tequila, eine Flasche Rum, einen Karton Budweiser, einen 1/2 Liter unverdünnten Äther und 2 Dutzend Knick und Riech. Den ganzen Kram hatten wir in der Nacht zuvor zusammengerafft, auf einer wilden Höllenfahrt durch den gesamten Los Angeles Bezirk. Nicht, dass wir das ganze Zeug für den Trip wirklich brauchten. Aber wenn man sich mal drauf einlässt, eine ernsthafte Drogensammlung anzulegen, neigt man eben dazu, extrem zu werden. Echte Sorge machte mir nur der Äther. Kein Wesen auf der Welt ist hilfloser und entarteter als ein Mensch in den Klauen eines Ätherrausches. Und ich wusste, dass wir sehr bald das verfluchte Zeug antesten würden. Wahrscheinlich schon an der nächsten Tankstelle. Fast alles andere hatten wir schon ausprobiert. Und jetzt? Ja, es war Zeit für eine ausgiebige Nase Äther. Und dann die nächsten 100 Meilen abreisen in schauderhaftem Stupor, sabbelnd wie Spastiker. Die einzige Möglichkeit, auf Äther noch einigermaßen durchzublicken, man muss eine Menge Knick und Riech weghauen. Nicht alle auf einmal, sondern regelmäßig. Gerade genug, um bei 90 Meilen durch Barstow noch klar zu sehen. »Mann, so reißt sich's richtig«, sagte mein Anwalt. Er lehnte sich vor, um das Radio voll aufzudrehen. Summte den Rhythmus mit und brummelte »One toke over the line, sweet Jesus, one toke over the line«. Ich hing ganz außen auf meinem Sitz und rackerte mich mit dem Kassettenrekorder ab, aus dem in voller Lautstärke »Sympathy for the devil, huhu« brüllte. Das war das einzige Band, das wir hatten, also spielten wir es ununterbrochen, immer wieder, um unseren Rhythmus auf der Straße beizubehalten. Eine gleichmäßige Fahrweise ist gut für den Benzinverbrauch. Auf einem Trip wie diesem muss man vorsichtig mit dem Benzinverbrauch sein. Jede plötzliche Beschleunigung vermeiden, die einem das Blut in den Hinterkopf staucht. Mein Anwalt sah den Tramper lange vor mir. »Komm, den Jungen nehmen wir ein Stück mit«, sagte er. Und bevor ich irgendein Gegenargument loslassen konnte, hatte er schon angehalten und dieser bedauernswerte Okie-Punk kam zum Wagen gerannt mit einem breiten Grinsen im Gesicht. »Shit, bin noch nie in einem Cabrio gefahren.« »Tatsächlich«, sagte ich, »na, dann wird's wohl Zeit, oder?« »Wir sind deine Freunde«, sagte mein Anwalt. »Wir sind nicht wie die anderen.« »Keine solchen Sprüche mehr«, sagte ich scharf, »sonst setze ich dir die Blutegel an.« Er grinste, schien zu verstehen. Glücklicherweise war der Lärm im Wagen so überwältigend, Fahrtwind, Radio und Kassettenrekorder zusammen, dass der Junge auf dem Rücksitz nicht ein Wort von dem verstehen konnte, was wir sagten. »Oder doch?« »Wie lange können wir durchhalten?«, fragte ich mich. »Wie lange, bis einer von uns zu fantasieren beginnt und den Jungen vollquasselt? Was wird er dann von uns denken? Dieselbe verlassene Wüste war die letzte bekannte Heimstatt der Manson-Family. Wird er diese grimmige Assoziation haben, wenn mein Anwalt anfängt herumzuschreien von Fledermäusen und riesigen Mantarochen, die sich auf den Wagen stürzen? Wenn ja, nun, dann müssen wir ihm eben den Kopf abhacken und ihn irgendwo begraben. Denn es ist wohl klar, dass wir ihn nicht laufen lassen dürfen. Er wird uns sofort bei irgendeiner hinterwäldlerischen Nazi-Gesetzeshütervertretung melden. Und die werden uns aufspüren wie die Bluthunde. Jesus. Hab ich das gesagt oder nur gedacht? Hab ich gesprochen? Hörten Sie mich? Ich warf einen Blick auf meinen Anwalt. Aber er schien selbst vergessen, beobachtete die Straße, fuhr unseren großen roten Hai mit 110 oder so. Kein Ton ließ sich vom Rücksitz vernehmen. Vielleicht sollte ich mich mal mit dem Jungen unterhalten, dachte ich. Vielleicht bleibt er ruhig, wenn ich ihm die Sache erkläre. Klar, ich drehte mich auf dem Sitz rum und schenkte ihm ein Riesenlächeln. Überhaupt, sagte ich, gibt es da etwas, das du wissen solltest? Er starrte mich an, ohne mit den Wimpern zu zucken. Knirschte er mit den Zähnen? Can you hear me? Rief ich. Er nickte. Ich möchte, dass du etwas weißt. Wir sind auf dem Weg nach Las Vegas, um den amerikanischen Traum zu finden. Darum haben wir auch diesen Wagen gemietet. Anders geht es nämlich nicht. Kapierst du das? Er nickte, aber er war nervös. Ich möchte, dass du den gesamten Hintergrund erfährst, sagte ich. Denn es handelt sich um eine schicksalsschwere Aufgabe, die mit äußerster persönlicher Gefahr verbunden ist. Zum Teufel, ich habe ja ganz das Bier vergessen. Willst du eins? Er schüttelte mit dem Kopf. Wie wär's mit etwas Äther, fragte ich. Was? Schon gut, kommen wir mal direkt auf den Kern der Sache. Also hör zu, vor ungefähr 24 Stunden saßen wir in der Polo-Lounge des Beverly Hills Hotels. Im Innenhof selbstverständlich. Und wir saßen da unter einer Palme, als dieser uniformierte Zwerg mit einem rosa Telefon zu mir kam und sagte, »Dies muss der Anruf sein, auf den Sie schon die ganze Zeit gewartet haben, Sir.« Und du ahnst es nicht. Er hatte recht, ich hatte den Anruf erwartet, aber ich wusste nicht, von wem er kommen würde. Kannst du mir noch folgen? Der Junge erstarrte vor Furcht und Verwirrung. Ich möchte, dass du weißt, wer der Mann am Steuer ist. Mein Anwalt. Nicht irgendein Penner, den ich am Strip aufgelesen habe. Scheiße, sieh ihn dir an. Er sieht nicht aus wie du oder ich, stimmt's? Ja, das kommt, weil er Ausländer ist. Meiner Meinung nach ist er wahrscheinlich Samoaner, aber das macht nichts, oder? Hast du etwa Vorurteile? Um Himmels Willen, nein. Habe ich auch nicht erwartet, sagte ich. Trotz seiner Rasse ist dieser Mann für mich äußerst wertvoll. Ich schielte zu meinem Anwalt, aber der war im Geist ganz woanders. Ich drosch mit der Faust auf den Fahrersitz. Das ist wichtig, Gottverdammt. Das ist eine wahre Geschichte. Der Wagen schlingerte bedenklich, fing sich jedoch wieder. »Nimm deine Hände von meinem verdammten Nacken«, schrie mein Anwalt. Der Junge hinten sah aus, als wolle er aus dem Wagen springen. Unsere Vibrations waren übel. Aber warum? Ich war verwirrt. Kam denn keine Kommunikation in diesem Wagen zustande? Waren wir degeneriert zu tummen Tieren? Schließlich war meine Geschichte wahr, daran zweifelte ich nicht. Und es war äußerst wichtig, meinte ich, dass die Bedeutung unserer Reise absolut klar war. Wir hatten tatsächlich da in der Polo-Lounge gesessen, stundenlang und Singapur-Slings getrunken, mit Mezcal nebenbei und Bier zum Nachspülen. Als der Anruf kam, war ich bereit. Der Zwerg näherte sich nur vorsichtig unserem Tisch, und als er mir das rosa Telefon gab, sagte ich nichts, hörte nur zu. Dann legte ich auf und wandte mich meinem Anwalt zu. »Es war die Zentrale«, sagte ich. »Sie wollen, dass ich sofort nach Las Vegas fahre und Kontakt aufnehme mit einem portugiesischen Fotografen namens Lacerda. Er weiß die näheren Einzelheiten. Ich brauche nur meine Suite zu belegen und er wird mich aufsuchen.« Mein Anwalt sagte einen Augenblick gar nichts. Dann wurde er auf seinem Stuhl aktiv. »Good hell«, rief er aus, »ich glaube, ich erkenne den Plan. Das Ding riecht nach Ärger.« Er stopfte sich sein Khaki-Unterhemd in den Bund seiner weißen Viskose-Jeans und orderte neue Drinks. Du wirst eine ganze Menge Rechtsberatung brauchen, bevor diese Sache durchgestanden ist, sagte er. Und mein erster Rat ist, dass du einen sehr schnellen Wagen ohne Verdeck mietest und für mindestens 48 Stunden aus L.A. verschwindest. Warum nicht, sagte ich. Wenn man sowas überhaupt macht, dann sollte man's richtig anpacken. Wir brauchen eine anständige Ausrüstung und obendrein eine Menge Kohle. Hauptsächlich für Drogen und einen supersensiblen Rekorder, denn schließlich müssen wir alles aufzeichnen. Um was für eine Geschichte geht's überhaupt, fragte er. Das Mint 400, sagte ich. Es ist das höchst dotierte Querfeldeinrennen für Motorräder und Dünenbuggys in der Geschichte des organisierten Sports. Ein fantastisches Spektakel zu Ehren eines Fettarsches namens Del Webb, dem das luxuriöse Mint Hotel im Herzen von Las Vegas gehört. So steht's jedenfalls in der Presseerklärung und mein Mann in New York hat's mir gerade vorgelesen. Gut, sagte er. Als dein Anwalt rate ich dir, ein Motorrad zu kaufen. Wie kannst du sonst über eine solche Sache guten Gewissens berichten? Absolut nicht, stimmte ich zu. Wie kommen wir an eine Vincent Black Shadow ran? Was denn das? Ein Wahnsinnsmotorrad, sagte ich. Das neue Modell hat wohl so ungefähr 2000 Kubik, entwickelt 200 PS bei 4000 Umdrehungen in der Minute auf einem Magnesiumrahmen mit zwei Schaumgummisitzen und einem Gesamtbordsteingewicht von exakt 200 Pfund. Klingt, als ob das genau das Richtige wäre, sagte er. Ist es auch, versicherte ich ihm. Das Scheißding hat keine gute Kurvenlage, aber ist die reine Hölle auf einer Geraden. Ist schneller als die F-111, bevor sie abhebt. Abhebt, sagte er. Können wir mit so viel Drehmoment fertig werden? Absolut, sagte ich. Ich werde in New York anrufen, wegen Bargeld.